Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote mit mir, Patrick Duane. W.K. Kellogg, kennen Sie diesen Namen? Das sind die mit den Cornflakes. Die werden von Ferrero übernommen für 3,1 Milliarden US-Dollar. Die Reaktion an der Börse, verständlich, ein Plus von 30,5%. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 227.000 deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Erwartet worden waren 235.000 allerdings, die gleitenden Durchschnitte auf Monatssicht mit 1,96 Millionen, 10.000 höher und weiter auf verharrendem hohen Niveau. Weil nämlich das Ganze sehr sticky ist und im Grunde man sagen kann, es gibt zwar keine großen Entlassungen, aber auch keine großen Neueinstellungen. Bei Tesla gibt's News, denn die Ex-CEO Linda Yaccarino ist zurückgetreten. Auch Grok macht weiter Probleme, Tesla unter Druck und im Airline-Sektor gab es gute Zahlen. Delta Airlines hat vorgelegt und zieht den Markt mit nach oben. Was sonst noch wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Wie immer an dieser Stelle, seien Sie versichert, dieses Video ist keine Anlageempfehlung. Also, an der Wall Street, da ist eine Menge los. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 227.000, unter den Erwartungen rund 5.000 ausgefallen. Aber der gleitende Durchschnitt auf Monatssicht mit 1,96 Millionen, 10.000 über den Erwartungen. Und das zeichnet ein deutliches Bild über den amerikanischen Arbeitsmarkt. Nämlich, er ist recht sticky. Ja, es gibt keine großen Neuentlassungen, aber eben auch keine Neueinstellungen. Also ein Verharren auf, naja, sagen wir mal, recht ordentlichem Niveau, könnte man sagen. Und das Pendel ist einigermaßen ausgejustiert, sozusagen, wenn wir uns die Waage dazu vorstellen. Bevor wir auf die Einzeltitel der Wall Street genauer zu sprechen kommen, denn es gab auch eine Menge Zahlen, unter anderem aus der Luftfahrtbranche von Delta Airlines, gucken wir erstmal international an die Makrofront. In China steigen endlich mal wieder die Immobilien- und Bauwerte deutlich, denn ein Regierungstreffen hat entsprechende Konjunkturhilfen in diesem Segment in Aussicht gestellt und das hat die Branche und der Sektor dann doch ziemlich gefeiert. Der Verkauf von Baumaschinen legt im ersten Halbjahr retrospektiv, also Blick in den Rückspiegel, deutlich zu. Ein positives Signal, dass es in diesem Segment weitergeht. Und nicht nur die Baumaschinen, nein, auch die Neuwagenverkäufe stiegen im ersten Halbjahr roundabout 11,4% im Jahresvergleich. Auch das ein positiver Indikator, dass es langsam wieder anfängt zu laufen in der chinesischen Industrie. Bei den Erzeugerpreisen in Japan waren die Preise mit plus 2,9% nicht ganz so stark gestiegen wie die erwarteten 3,3%. Also hat die Bank of Japan doch die Möglichkeit, den ganz heißen Brei, um den man die ganze Zeit sich ein bisschen herumwindet, also die Zinserhöhung, am Ende vielleicht doch nicht ganz so heiß essen zu müssen, wie er gekocht wurde. Denn im Mai die 3,3%, die waren ja im Grunde ein deutlicheres Zeichen in Richtung Inflation. Desinflationäre Tendenzen gab es in China. Ja, weiterhin schwache Konjunkturdaten, wenn wir uns die Inflationsdaten angucken. In Südkorea hat die Zentralbank ihrerseits den Leitzins unverändert gelassen, hat aber in Aussicht gestellt, bei ihrer nächsten Sitzung dies möglicherweise in den kommenden 3 Monaten dann nachzuholen. Zusammenfassend kann man also sagen, die geldpolitische Situation in Japan stabil, der Immobiliensektor in China freundlich und in Südkorea die Notenbankpolitik auf on hold. Und damit kommen wir zu den Zahlen von Delta Airlines, denn das zweite Quartal hatte es im wahrsten Sinne des Wortes im Positiven in sich schon so ein bisschen da, der erste Anflug im wahrsten Sinne des Wortes von steigenden Erträgen, denn der Ertrag pro Aktie mit 2,10 Dollar leicht über den Erwartungen ausgefallen, ebenso wie der Umsatz mit 15,5 Milliarden US-Dollar. Und was jetzt ein besonderes Zünglein an der Waage ist, weshalb die Aktie auch zweistellig zulegen kann, das war die Quartal 3 Guidance. Die ist nämlich sehr stark ausgefallen, mit 1,50 Dollar Gewinn je Aktie erwartet worden, waren hier nur 1,33 Dollar. Und auch die Guidance insgesamt liegt deutlich über den Erwartungen. 5,75 Dollar pro Aktie auf das Gesamtjahr, 5,35 Dollar vorher erwartet. Und als Folge dessen steigert man die Dividende um 25%. Wir sehen vor allen Dingen bei Delta Airlines stabile Nachfrage im Premium-Segment. Das steigt um 5%. Bei den regelmäßigen Kunden, also im Loyalty-Member-Programm mit plus 8%. Die American Express-Vergütung ist um 10% stärker gewesen und der Bereich Cargo, also Transport konnte auch um 7% gesteigert werden. Gleichzeitig gibt es einen gewissen Optimismus in Sachen Kerosin und Kosten, die insgesamt spielen im Unternehmen zusätzlich in die Hände und geben Wind unter den Tragflächen, sodass die Aktie heute abheben kann. Abheben, das Gegenteil davon, eher mal in der Versenkung verschwinden, tut heute Helen of Troy. Denn der Wellness- und Beauty-Konzern hat ein desaströses Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt. Man hat beim Ergebnis die Aktie mit 41 Cent, die Erwartungen von 86 Cent deutlich verfehlt. Auch die Guidance ist sehr schwach. Man erwartet jetzt nur noch zwischen 45 und 60 Cent pro Aktie an Gewinn. Erwartet worden waren 1,12 Dollar. Der organische Umsatz soll auch um 17% rückläufig sein, vor allen Dingen im Bereich Thermometer, Ventilatoren, Haarpflegeprodukte und Getränkebehältern, also diesen ganzen Convenience-Zeug, was man im Haushalt so rumstehen hat, und dementsprechend nicht verwundert, die Aktie verliert über 31%. Bei Conagra, dem Lebensmittelhersteller, gibt es auch ebenfalls ein schlechtes Ergebnis, das zu einem neuen 52-Wochen-Tief der Aktie führt. Minus 5,3 roundabout die Aktie heute nochmal. Das Ergebnis fällt eigentlich mit 56 Cent gar nicht so deutlich schlechter aus als erwartet. Der organische Umsatz ist allerdings deutlicher rückläufig mit minus 3,5%. Und die Belastungen sind vor allen Dingen die höhere Inflation, die währungsbereinigten Ergebnisse, die man erzielen konnte, die durch den teilweise starken Dollar immer noch relativ negativ gewesen sind, und der Rückgang des Volumens um 2,5%. Der Ausblick für das Fiskaljahr 26 ist eigentlich relativ stabil. Was nicht stabil ist, sind die Erwartungen bei der Marge und beim Gewinn je Aktie. Die sind deutlich im Rückwärtsgang unterwegs. Nur noch 1,70 Dollar bis 1,85 Dollar der Gewinn, der angepeilt wird, nach vorher angenommenen 2,19 Dollar. Und das Branchenumfeld insgesamt, muss man sagen, ist für die Lebensmittelbranche insgesamt so, dass man sagen muss, es ist günstig. Also die Aktien sind nicht zu teuer, wenn man sich das anguckt von den Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Aber das Segment insgesamt, muss man sagen, ist relativ schwach, weshalb wir auch sehen, dass es Übernahmen gibt, sprich Ferrero, WK Kellogg unter anderem. Wer weiß, was da noch kommt. Was auf jeden Fall auf manche Länder, nämlich Algerien, Brasilien und Brunei zukommt, sind neuerliche Zölle. 50% für Brasilien hat Donald Trump in den Raum geworfen, und es hat nicht etwa handelspolitische Gründe, sondern die Bromance zwischen Donald Trump und seinem Kumpel Bolsonaro, der ja unter dem Verdacht steht, einen Staatsstreich angepeilt zu haben nach der Wahl von Lula in Brasilien. Und das kann Trump natürlich seinem Buddy nicht so antun und stehen lassen. Deswegen springt er ihm zur Seite und überzieht Brasilien mit 50% Zölle. Nicht nur Brasilien, sondern auch auf Kupferimporte. Wenngleich das alles insgesamt nicht so schlau ist, was die amerikanische Administration macht. Denn man ist stark abhängig von den Kupferimporten. Die USA kann selber genug gar nicht produzieren. Selbst das Recycling von Metallschrott ergibt nicht genügend an Ressourcen, was man braucht für die unterschiedlichsten Industrien, Maschinenbau, Automobilindustrie, aber auch erneuerbare Energien. Wir erinnern uns, in Windkraftwerken steckt auch ganz viel Kupfer drin. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist ein Schuss ins eigene Knie. Und nach den bereits angekündigten Zöllen auf Autos, Stahl, Aluminium und die in Planung befindlichen Halbleiter, Medikamente und weitere Industrie ein Schlag ins Kontor. Umso verwunderlicher, dass sich die Wall Street noch so gut hält. Was nicht zuletzt auch damit zu erklären ist, dass gestern die Auktion zehnjähriger Staatsanleihen sehr gut verlief, man keine riesigen Aufschläge zahlen musste und im Grunde die Renditen etwas nach unten gekommen sind und damit die Zinssenkungsfantasie oder Möglichkeiten der Fed noch ein bisschen unterstützt haben und insgesamt den Aktien sozusagen Auftrieb verliehen haben. Wenn wir uns angucken, was beim jüngsten Offenmarktausschussprotokoll der FED rauskam, so sieht man im Grunde ein relativ, lassen Sie mich vorsichtig formulieren, langweiliges Bild. Im Grunde muss man sagen, bei den Parameter Zinspolitik gibt es eine gewisse Uneinigkeit im Ausschuss. Die Mehrheit setzt sich zwar für baldige Senkungen ein, diese sind allerdings abhängig von dem Faktor Konjunkturschwäche. Und die Minderheit warnt davor, dass man möglicherweise zu schnell lockern könnte und die Inflation durch die Zölle nicht so richtig im Blick hat. Wohl wissentlich angemerkt an der Stelle, dass die ganze neuerliche Zollthematik von Donald Trump da noch gar nicht diskutiert wurde. Vor allen Dingen der Arbeitsmarkt sollte, wenn es um die weniger Neueinstellungen, die beobachtet wurden, auch vom Offenmarktausschuss weiter im Blick behalten werden. Wie gesagt, die frischen Arbeitsmarktdaten von heute sprechen ja ein gewisses Zeugnis dafür aus, dass der Arbeitsmarkt weiter intakt ist, aber auch keinen wirklichen Aufwärtstrend verzeichnet. Es gibt externe Risiken, die das Komitee sich angeschaut hat, Zölle, Geopolitik, der Nahe Osten, die bleiben weiterhin fragile Themen, die möglicherweise das Risiko für die Inflation und das Wachstum der Vereinigten Staaten beeinflussen könnten. Lange Rede, gar keinen Sinn, als Fazit bleibt stehen. Nichts Genaues weiß man nicht. Man wird weiter die Datenlage beurteilen und beobachten, genauso wie Fed-Chef Jerome Powell das immer angekündigt hat. In Sachen Ukraine-Hilfe und Geopolitik hat sich Donald Trump, nachdem er mit Putin abermals telefoniert hatte und zu der Einsicht gekommen ist, dass dieser wirklich ihn an der Nase herumführt und nichts Signifikantes tun möchte, um zur Deeskalation beizutragen, hat Donald Trump angekündigt, die Ukraine-Hilfen wieder aufzunehmen. Und weil eigenmächtig so ein Artikel der Washington Post, Hexeth und Elbridge Colby, seines Zeichens Chef des Pentagons, möglicherweise da zu voreilig und eigenmächtig gehandelt haben, könnte es sein, dass diese beiden Personen doch mehr in den Fokus von Donald Trump und möglicherweise seinem Ärger in Kombination mit Putins Aussagen rücken. Gucken wir uns mit einem kleinen Schwerpunkt noch Tesla an, denn da gibt es wirklich eine besondere Situation. Eigentlich hätte Tesla bis zum 13. Juli eine Hauptversammlung einberufen müssen. In Amerika, beziehungsweise da, wo man ansässig ist mit dem Hauptsitz in Texas, gilt die Regel, dass man innerhalb eines Jahres, beziehungsweise 13 Monate nach der letzten Hauptversammlung, eine neuerliche einberufen muss. Das ist bisher nicht der Fall. Man verstößt also gegen Auflagen und Gesetze. 27 Investoren, darunter auch Pensionsfonds aus New York, Illinois, haben das Board also von Tesla aufgefordert, einen Termin festzulegen, weil man die weitere Unternehmensentwicklung auch mit CEO Elon Musk näher eruieren will. Hintergrund, es war ein schwieriges Jahr für Tesla, keine Frage. Der Aktienkurs ist 20% eingebrochen. Heute tendiert die Aktie leicht freundlich aufgrund der Meldung, dass man die Robotaxis auch weiter ausweiten will in Austin und dann möglicherweise auch noch in ein, zwei Monaten in Texas platzieren möchte. Aber man muss sich, und da zurück zum Thema, die Aktionärsversammlung dient ja im Grunde der Abstimmung über Vorstandsgehälter und Neubesetzungen. Und das hat Elon Musk ja von dem Board, wir erinnern uns an diese hohe Vergütung, die er sich hat im Jahr 2018 genehmigen lassen, die ein Gericht in Delaware aufgehoben hat, die muss man sich neuerlich bestätigen lassen, denn das Board plant ja weiter zu Elon Musk zu halten. Die Hauptversammlung ist auch kein Theater, was Elon Musk manchmal in so einem Kontext möglicherweise nutzen würde, sondern ein Mittel, um Rechenschaft abzulegen. Es geht um Verantwortung und es geht darum, Investoren nicht hinter das Licht zu führen. Dementsprechend haben diese 27 von mir angesprochenen Investoren diese Offensive auf den Weg gebrachte Sachen Hauptversammlung. Ansonsten, was Tesla betrifft, gab es in Sachen kalifornische Regulierung noch eine zentrale Hürde bei dem Ausrollen des autonomen Taxis, also des Pilotenbetriebes. In Austin gibt es begrenzte Strecken, Testnutzer und Sicherheitsfahrer, die mit an Bord sind. Man will das Ganze ausweiten innerhalb Austins und prüft, wie gesagt, ob in Kalifornien möglicherweise auch ein erster Betrieb aufgenommen werden kann. Dafür fehlen allerdings noch detaillierte Testdaten, so die entsprechenden kalifornischen Regulierungs- und Zulassungsbehörden. In Sachen KI hat Tesla ein wirkliches Debakel mit Grok 4 hingelegt, denn der KI-Chatbot, dieses Large Language Model, ja, ist halluziniert wie andere auch. Aber das, was da sinniert wird, sind antisemitische Verschwörungserzählungen. Und das, obwohl Elon Musk doch gesagt hat, er möchte wahre Meinungsfreiheit. Und das wirft wieder ein sehr schlechtes Licht auf ihn und auf das, was er in Sachen politischer Involvierung in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Gleichzeitig ist Linda Yaccarino zurückgetreten, die CEO von X, und macht Musk auf diese Art und Weise weitere Probleme. Fazit. Tesla, ambitioniertes Unternehmen, aber man hat manchmal den Eindruck, dass nicht nur teilweise die wiederverwertbaren Raketen in der Luft explodieren, sondern auch manchmal die Handlungsweise von Elon Musk ähnlich explosiv unterwegs ist. Kommen wir noch zu ein paar Analystenmeldungen an der Stelle, denn da gab es heute auch eine ganze Menge. Zu Chipotle haben sich die Analysten von CMG gemeldet. Von der Citigroup, Entschuldigung, sie haben die Aktie auf Kaufen gestuft, Kursziel leicht angepasst von 65 auf 68 Dollar nach oben. Zur Begründung heißt es, der Tiefpunkt im zweiten Quartal bei den Kundenumsätzen sollte erreicht sein und das zweite Halbjahr sollte deutliche Verbesserungen sehen. Bei Ultragenics haben die Analystenhäuser JP Morgan, Wells Fargo und die Citi jeweils ihre Kursziele und Einstufungen angepasst. JP Morgan bei Overweight sieht einen leichten Rückgang. Nach dem Update von Orbit sieht Potenzial der Aktie bis zu 70 US-Dollar. Wells Fargo bleibt bei $65, vorher waren sie bei $88, keine fundamentale Änderung. Und die Citibank ist sehr, sehr optimistisch, bleibt weiterhin bei Kaufen mit einem Kurs von $110. Man erwartet eine 85%ige Erfolgschance, was die Studie betrifft. Zur Citigroup hat sich JP Morgan mit neutral geäußert, das Kurschen von $75 auf $87,50 angehoben. Das liegt natürlich auch an den verbesserten Eigenkapitalstandards, die man nach positiv bestandenem Bankenstresstest hat. Zu Netflix hat sich die KeyBank zu Wort gemeldet. Sie nehmen das Kursziel deutlich nach oben von $1,070 auf $1,390. Man sieht weiterhin Preiserhöhungs- und Werbungsbudget und bessere Einnahmen auf der Seite plus die EPS-Prognose, also Gewinn je Aktie, wird nach oben genommen. So, das war's hier von mir. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Handelstag. Sehr erfolgreich. Bleiben Sie gesund. Morgen sehen wir uns hier nicht. Morgen ist der Rollladen leider wieder zu. Und ab Montag ist dann Markus Koch wieder für Sie hier auf dem Kanal zu finden. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.